Ich freue mich, euch zu sehen und alle die, die ich jetzt nicht sehe, aber die mich sehen, seid ebenfalls ganz herzlich willkommen im Livestream, irgendwann dann auf YouTube, egal wann. Wir haben Freunde in Südafrika, in Kapstadt, die haben uns segnensweise immer mal wieder eingeladen, bei ihnen Urlaub zu machen, Ferien zu machen. Und als wir mal unten ankamen, kam mein Freund zu mir und hat gesagt, oh, ich habe Tickets besorgt. Und ich sagte, für was? Für ein Musical, für Cats in Kapstadt. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein totaler Kulturbanause, zum Leidwesen meiner Frau. Also ich gehe eigentlich nie in Konzerte, in Musicals, Operette, das tönt für mich dann so wie ein Messer im Rücken zu haben. Das kann ich gar nicht vertragen. Aber ich muss zugeben, das wurde für mich zu einem sehr inspirierenden Erlebnis, dieses Musical. Ich habe das so angeschaut, verstanden habe ich ja nicht viel, war ja alles Englisch. Und dann habe ich mir gedacht, wow, was für ein Gesamtausdruck kommt darüber. Jeder Sänger, jede Sängerin, jeder Tänzer, jede Tänzerin wusste genau, wann sie oder er das oder jenes tun muss und wo. Jeder hatte seine feste Rolle. Also es gab einen Choreograf, der das Ganze zu einem Gesamtbild geformt hat. Wenn da ein Paar einfach aus der Reihe getanzt wären, dann hätte das ganze Gesamtbild zerstört oder wäre zerstört gewesen. Habe ich aber nicht erlebt. Und ich habe mir dann gedacht, wow, das ist so ein inspirierendes Bild für das, was der Heilige Geist in dieser Welt tut. Er ist der große Choreograf in unserem eigenen Leben, in der Gemeinde, dann weltweit, der Leib Jesu weltweit. Er verteilt die Rollen, er gibt Aufträge, er setzt Menschen in Bewegung und bildet ein Gesamtbild, das in dieser Welt einen Eindruck hinterlässt. Weil wenn der Heilige Geist nicht wirken würde, würde es noch viel dunkler ausschauen, als es jetzt schon ausschaut. Das führt mich zu meinem Thema von heute Morgen, Gottes Geist bringt Menschen in Bewegung. Ich will mit euch in die Apostelgeschichte eintauchen und beginne mal mit Kapitel 1. Dort hat Jesus einen Auftrag gegeben an seine Nachfolger. Wir lesen Folgendes. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Man spricht in der Theologie oft vom großen Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gegeben hat, oder auch vom Missionsauftrag. Unsere Aufgabe als diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und ihm nachfolgen, ist, ihn zu bezeugen, damit noch mehr Menschen zu Nachfolgern von ihm werden und mit ihm unterwegs sind. Also wir sind nicht für uns selber da, wir bauen nicht Gemeinde für uns selber, wir bauen immer Gemeinde für die Menschen, die noch gar nicht zu Jesus gehören, die noch nicht zur Familie Gottes gehören. Ich komme ja in viele Gemeinden herum, fast jeden Sonntag in einer anderen. Und manchmal höre ich dann so Sätze wie, die Zukunft der Gemeinde, das tönt schon mal gut, zum Glück hat sie eine Zukunft. Die Zukunft der Gemeinde liegt bei den Kindern und der Jugend. Und ich denke mir jedes Mal, warum? Das ist doch die Gegenwart der Gemeinde. Wieso soll das die Zukunft sein? Die Zukunft ist doch, dass diejenigen, die noch nicht dazugehören, dazukommen und Teil von Gemeinde werden. Nun, dieser große Auftrag durchzieht die ganze Kirchengeschichte. Immer wieder gab es Menschen, die diesen Auftrag ernst genommen haben, ihn umgesetzt hatten und damit wurde das Evangelium verkündigt, schlussendlich praktisch auf der ganzen Welt. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, es gab Jahrhunderte, in denen die Kirchen und Gemeinden diesen Auftrag einfach ignorierten, einfach links liegen gelassen haben, so dass sich das Evangelium nicht weiter ausbreiten konnte. Und wenn ich so in die freikirchliche Landschaft hineinschaue, jetzt zum Beispiel in unserem Bund, ich bin ja in der Leitung, Bundesleitung, dann merke ich, es gibt keinen Auftrag von Jesus, der so zerbrechlich ist in Gemeinden, wie dieses große Auftrag. Warum? Weil er erfordert Opfer. Man muss seine Selbstzufriedenheit immer neu überwinden. Er fordert viel Aufwand und in unseren Breitengraden sehr wenig Ertrag. Wir werden an der nächsten Delegiertenkonferenz als Gemeinde Ilanz aufnehmen. 30 Jahre haben wir jetzt investiert, bis diese Gemeinde selbstständig war. Ich wünsche, das würde so gehen wie in Jerusalem. Ein Tag und 3000 Leute waren zusätzlich dabei. Erleben wir in unseren Breitengraden nicht wirklich. Aber ich habe mich riesig gefreut, wie ihr als Gemeinde diesen Auftrag zusammengefasst habt. Alle Menschen unserer Region finden Frieden mit Gott, werden Jesus ähnlicher und bewirken positive Veränderungen in der ganzen Welt. Super auf den Punkt gebracht. Wirklich stark. Jede Gemeinde wird von bestimmten Werten geprägt. Ob eine Gemeinde diese Werte formuliert hat oder nicht, es ist einfach so. Und man kann auch Werte formulieren und die Gemeinde wird dann trotzdem von anderen Werten geprägt, weil alles, was uns als Glieder einer Gemeinde wertvoll ist, bestimmt unsere Werte. Ihr habt sie ja auch ausformuliert, herzlich, leidenschaftlich, großzügig, treu, da steht's auch, da habe ich auch schon entdeckt. Ich merke einfach, dass was uns wertvoll ist, in einer Gemeinde ganz unterschiedlich gefüllt wird von den Menschen, die in einer Gemeinde sind. Für die einen ist die Lehre zum Beispiel unglaublich wichtig, also die Predigt. Für andere ist zum Beispiel sozialer Dienst unglaublich wichtig. Für die einen ist eine bestimmte Personengruppe enorm wichtig, Senioren, Kinder, Jugendliche, Ehepaare und so weiter und so fort. Die Singles gehen meistens dann verloren, die erscheinen dann gar nicht so. Aber der zerbrechlichste Wert, den ich erlebe seit 40 Jahren in Gemeinden, ist immer der Wert Evangelisation und Mission. Der ist am schnellsten weg. Am schnellsten fällt er unter den Tisch. Und deswegen lohnt es sich wieder mal zur Geburtsstunde von der Gemeinde zu gehen, Pfingsten, und uns da einmal inspirieren zu lassen. Ich möchte jetzt einen längeren Text mit euch lesen, und zwar aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 13. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie so etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. außer sich. Vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar in Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich in der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Also mir wird es jetzt nicht gelingen, heute Morgen diesen Text da einzeln auszulegen, weil dann wären wir morgen auch noch immer da. Ich will nur die großen Linien skizzieren. Ich unterrichte ja neben anderem auch am Seminar für biblische Theologie Beatenberg, Gemeindegründung und Gemeindebau. Also Raphael war einer meiner Studenten, der Manuel war einer meiner Studenten. Das heißt, ich setze mich seit 35 Jahren mit Gemeindegründung, Gemeindeaufbau auseinander. Ich habe viele, viele Dutzend Bücher zum Thema gelesen. Und da kann man zum Beispiel dann auch so lesen, wenn eine Gemeinde sich gesund entwickeln will, braucht sie bestimmte Ressourcen. Und dann werden Ressourcen aufgeführt. Sie brauchen genügend finanzielle Mittel, sie brauchen genügend Angestellte, sie brauchen ein gutes Gebäude und so weiter und so fort. Also all das hatte die Jerusalemer Gemeinde nicht. Aber sie wuchs und das enorm schnell. Aber was hatten sie? Was ist das Entscheidende? Sie hatten den Heiligen Geist. Und durch den Geist wurden Menschen in Bewegung gesetzt, wurde etwas ausgelöst. Und dabei ist wichtig, dass diese Menschen sich vom Geist Gottes erfüllen ließen. Also erfüllt vom Geist Gottes leben. Am Pfingsten geschah zwei Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber ich denke, es ist mal gut, diese zwei Dinge gut auseinander zu nehmen. Das erste ist, es war das erste Kommen des Heiligen Geistes in diese Welt, um zu bleiben. Also der Heilige Geist kam auf diese Menschen und seither baut Jesus durch den Geist Gottes seine Gemeinde weltweit. Dieses Kommen des Heiligen Geistes war an Pfingsten eine heilsgeschichtlich einmalige Geschichte. Jesus hat von diesem Ereignis immer wieder gesprochen und er hat den Code gebraucht, wenn die Verheißung des Vaters kommt. Und die kam dann auch und das führte dazu, dass diese Nachfolger von Jesus jetzt plötzlich den Heiligen Geist in sich wohnend hatten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. An anderer Stelle wird dieses Ereignis Taufe im Heiligen Geist genannt. Die Taufe im Heiligen Geist ist etwas, das jeder Mensch dann erlebt, wenn er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Denn ohne den Heiligen Geist ist man kein Kind Gottes. Also das geschieht in dem Moment, wo, wenn wir das in unserem Wortgebrauch benutzen, von der Bibel her, wenn er sich bekehrt, dann bekommt er den Heiligen Geist. Aber es geschah eben noch ein zweites. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Fülle des Geistes. Wir lesen in Vers 4, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas anderes als die Taufe im Heiligen Geist. Wir werden nirgendwo aufgefordert, nach der Taufe im Heiligen Geist zu streben. Aber wir werden aufgefordert, nach der Fülle im Heiligen Geist zu streben. Und zwar immer wieder von Neuem. Deswegen hat Paulus es so zusammengefasst: Seid verständig und prüft, was der Wille eures Herrn ist und was er von euch erwartet. Berauscht euch nicht mit Wein, darin liegt nur Verderben, aber werdet voll Geistes. Also strebt danach, voll mit dem Heiligen Geist zu werden. Nun, was bedeutet das? Die Frage ist, was begeistert mich? Denn was mich begeistert, wird dann dazu führen, dass ich andere begeistern kann. Was prägt mein Leben? Was ist der Inhalt meines Lebens? Was treibt mich? Ist es der Heilige Geist? Also die Taufe im Heiligen Geist, die bekommt man wegen einer Glaubensentscheidung. Die Fülle im Heiligen Geist erlebt man durch Hingabe, durch Leidenschaft, durch Gehorsam, mit Jesus unterwegs zu sein. Nun, diese ersten Christen hier, die waren Vorbilder oder sind Vorbilder für uns. Ihr Herz fing Feuer. Sie brannten für Jesus. Sie mussten jetzt Jesus bezeugen. Das ging gar nicht mehr anders. Sie erlebten die Kraft des Heiligen Geistes, um als Zeugen zu leben. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein kontinuierlicher Prozess, den ich eigentlich jeden Tag neu anstreben soll. Stellt euch mal vor, ich kenne ja eure Gemeinde nicht wirklich. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Urteil über euch. Aber stellt euch mal vor, diese DNA von Jerusalem, die da am Pfingsten aufbrach, prägt diese Gemeinde enorm stark. Das hat Ausstrahlung. Das hat Ausstrahlung auf Schönewert, auf Aarau, auf den ganzen Kanton Aargau, auf die Schweiz, auf die Welt. Da wird etwas in Bewegung gesetzt. Wenn der Heilige Geist eine Gemeinde erfüllt, also die Menschen natürlich in einer Gemeinde, da blühen Ehen auf. Da wollen auch Kinder zu Nachfolgern von Jesus werden. Da werden Senioren nicht einfach auf die Seite geschoben, sondern integriert. Da gibt es Kleingruppen, die wachsen, die sich multiplizieren, die sich ausbreiten. Da werden Gaben freigesetzt und eingesetzt, um anderen zu dienen. Da wird finanzielle Großzügigkeit gelebt. Eine solche Gemeinde ist immer ein Segen für eine ganze Gegend. Ausstrahlung von Jesus durch die Fülle im Heiligen Geist. Also der große Auftrag lautet ganz einfach zusammengefasst: Aus verlorenen Menschen sollen hingegebene Nachfolger von Jesus werden. Das ist der Kern, um das geht es, das ist der Mittelpunkt. Und das geschieht natürlich nur durch Menschen, die selber in der Nachfolge von Jesus stehen, die zu Jünger geworden sind und immer wieder neu werden. Das ist ja nie ein abgeschlossener Prozess. Das heißt, wir müssen immer wieder unsere Selbstbezogenheit, unsere Bequemlichkeit überwinden und danach streben, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt. Erfüllt sein vom Heiligen Geist heißt nichts anderes, als Jesus regiert durch seinen Geist in meinem Leben. Das passiert nie 100%, aber es sollte auch nicht viel runterbleiben. Also das ist unsere Aufgabe. Wenn das geschieht, geschieht dann Nächstes. So. Wo der Heilige Geist regiert, werden Menschen angezogen. Also wir haben in unserem Text gelesen, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die ganze Menge zusammen. Also als der Heilige Geist kam, dann war das hörbar. es war ein Brausen zu hören, und zwar nicht nur bei den Leuten, die da versammelt waren, sondern offensichtlich auch auf der Straße. Also Leute wurden neugierig. Leute merkten, da passiert etwas Außergewöhnliches. Sie wollten es mitbekommen, sie waren fasziniert davon. Und das geschieht bis heute so. Wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn Gemeinden vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann haben sie nicht nur Ausstrahlung, sondern auch Anziehungskraft. Mein Bruder, mein jüngster Bruder, kam ein halbes Jahr nach mir zum Glauben. Ich war der Erste in unserer Herkunftsfamilie. Ein halbes Jahr später kam mein jüngster Bruder zum Glauben und der teilte sein Zimmer mit dem mittleren Bruder. Das heißt, indem der jüngste Bruder Jesus Nachfolger wurde, zog Jesus durch den Heiligen Geist in dieses Zimmer ein. Er hat es gerade mal eine Woche ausgehalten und dann kam er auch zum Glauben. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Ich habe dieses Phänomen immer wieder erlebt. Ich denke da zum Beispiel an eine strenggläubige Katholikin, die ab und zu die Gottesdienste bei uns besucht. Und dann hat sie mir mal gesagt, weißt du Jörg, eigentlich fühle ich mich im Normalfall als gute Christin. Aber jedes Mal, wenn ich bei euch bin, habe ich das Gefühl, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Und ich fühle mich gar nicht mehr so gut. Aber ich spüre die Gegenwart Gottes. Und deswegen komme ich immer wieder. Ich habe dann wieder mal versucht, ihr das Evangelium zu erklären, aber bin noch nicht ganz durchgedrungen. Wenn Jesus in uns regiert, werden Menschen angezogen. Und das hat Auswirkungen, wie wir über Menschen reden, die noch nicht Christen sind. Manchmal schmerzt es mich enorm, wenn ich Christen erlebe, wie negativ sie über diese Ungläubigen reden, wie sie nichts mit denen zu tun haben wollen. Aber wir sind doch als Zeugen gerufen zu ihnen. Die sollen an uns erleben, was es bedeutet, ein Reich Gottes Bürger zu sein, unter der Herrschaft von Gott zu leben. Manchmal sagen dann diese Christen auch, ach, weißt du, die Leute, die wollen sowieso von Jesus nichts wissen. Ich habe eine völlig andere Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch im tiefsten Kern Jesus sucht. Dass er sich sehnt nach Frieden mit Gott. Dass er sich sehnt nach der Gegenwart Gottes. Nur gibt es natürlich Gründe, warum Menschen nicht offen sind. Vielleicht wollen sie mit organisierter Religion nichts zu tun haben. Davon gibt es ganz viele. Vielleicht haben sie auch negative Erfahrungen gemacht mit Christen. Soll ja vorkommen. Vielleicht sind sie auch selber so beschäftigt und belegt mit den eigenen Problemen und Schwierigkeiten, dass sie gar nicht offen sind für etwas Neues. Aber vielleicht ist ein ganz häufiger Grund auch, dass sie die gute Nachricht von Jesus noch nie so gehört haben, dass es für sie einen Zugang dazu gäbe, dass sie das verstehen können und fassen können. Nun, die Gründe sind vielschichtig, aber ich bin fest davon überzeugt und so lebe ich auch, jeder Mensch, der mir begegnet und noch nicht an Jesus glaubt, sucht Jesus. Ich muss ihm nur helfen, herauszufinden, dass er das will. Ja, das ist eigentlich alles. Jesus hat es so zusammengefasst. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und an einer anderen Stelle lesen wir, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt doch, der Vater zieht alle zu Jesus. Alleine kommen wir nicht, ja. Aber Jesus, der Vater zieht zu Jesus hin. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir müssen verständlich von den großen Taten Gottes reden. In unserem Text lesen wir unter anderem, also diese Versangabe, die ist falsch, habe ich erst gestern gesehen, es sind Auszüge aus den Versen 6 bis 13 zusammengestellt. Und die Menschen wurden bestürzt, weil jeder Einzelne die Gläubigen in seiner Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wir hören sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, von den großen Taten Gottes reden. Also der Heilige Geist ist der, der befähigt, von Gottes großen Taten zu reden. Und die gute Nachricht von Jesus, sie sind die größten Taten Gottes. Er hat eine vollkommene Erlösung für uns geschaffen. Er will uns ewiges Leben geben. Er will uns vor Schuld befreien. Er hat den Vorhang zerrissen, so dass wir Zugang haben zu diesem mächtigen, wunderbaren Gott. Und als der Heilige Geist kam, wurden Christen sprachfähig gemacht. Also die babylonische Sprachverwirrung, von der Raphael gesprochen hat, die wurde an Pfingsten rückgängig gemacht. Ich habe mir schon so oft gedacht, wieso passiert das bei mir nicht? Als ich Griechisch gelernt habe, Herr, warum kann man das nicht einfach? Als ich Hebräisch gelernt habe, warum kann man das nicht einfach? Englisch bin ich immer noch dran, hoffnungslos. Sprachen sind nicht meine Sache. Aber im Gemeindebau redet man von Kontextualisieren. Man muss die Botschaft übersetzen in die jeweilige Zeit. Wir reden im Gemeindebau von kultureller Relevanz. Also das 2000 Jahre alte Evangelium von Jesus muss immer neu in die jeweilige Zeit übersetzt werden, jetzt, damit es die Menschen im 21. Jahrhundert wirklich verstehen können. Und die Christen sind immer in der Gefahr, eine Subkultur aufzubauen. Aber wir brauchen keine Subkultur. Wir müssen unsere Kultur, in der wir leben, mit dem Evangelium durchdringen. Und der Heilige Geist befähigt uns genau dazu, dass wir eben Jesus bezeugen können und von den großen Taten Gottes reden können. Die Leute, die da kamen, wegen dem Brausen, die kamen nicht zum Glauben an Jesus, bis Petrus das Evangelium verkündigt hat, gepredigt hat. Und das löste dann die Umkehr von 3000 Menschen aus, die sich auch gerade taufen ließen. Stellt euch mal vor, als Pfarrer, was das für eine Herausforderung ist, du triffst dich morgen zum Gottesdienst, 120 Leute, und am Nachmittag sollst du 3120 Leute irgendwie betreuen. Das muss man zuerst mal verkraften, oder? Aber es ist so geschehen. Reden wir begeistert von den großen Taten Gottes, weil der Heilige Geist uns erfüllt und Raum hat in uns? Oder haben wir vielleicht den Heiligen Geist in irgendein Eck unseres Lebens gedrängt? Dann erleben wir das nämlich nicht mehr. Also es gibt ganz bestimmte Symptome in meinem Leben, an denen ich erkennen kann, ob der Heilige Geist mich erfüllt oder ob meine alte Natur wieder das Ruder übernommen hat. Wenn der Heilige Geist mich erfüllt, dann treibt es mich einfach ins Gebet. Ich muss Gottes Gegenwart suchen. Das ist einfach, da bin ich ein Getriebener im positiven Sinn. Dann will ich mich mit Gottes Wort beschäftigen und erleben, wie der Heilige Geist mir das auslegt und mir neue Erkenntnisse schenkt und ich staunen kann. Wenn der Heilige Geist mich erfüllt, bin ich von Jesus begeistert. Warum? Weil der Heilige Geist ein riesiges Ziel hat, Jesus groß zu machen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn der Heilige Geist mich erfüllt, dann werde ich getrieben, auch hier wieder positiv, von dem zu reden, was Jesus für uns getan hat, wer er ist, was das in unserem Leben auswirkt. Und wenn wir von Jesus reden, dann ist es so in unseren Breitengraden. Ja, wir erleben auch Ablehnung. Menschen werden angezogen von der Gegenwart Gottes, aber einige werden auch abgestoßen, weil sie das einfach nicht wollen. Wir erleben Ablehnung, wir erleben vielleicht sogar Verleumdungen, wir erleben, dass Menschen mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Aber das ist den ersten Christen genauso gegangen. Es gab Leute, die haben das Ganze beobachtet und gesagt, die spinnen. Die haben nicht alle Tassen im Schrank. Die sind schon am Morgen früh betrunken. Also so hat mich jetzt noch niemand beleidigt. Also das gehört dazu. Aber trotzdem sind wir aufgerufen, von den großen Taten Gottes zu reden, die weiterzugeben, Jesus zu bezeugen. Und wenn wir das tun, werden wir immer wieder erleben, dass einzelne Menschen umkehren, zum Glauben kommen, Nachfolger von Jesus werden, vielleicht sogar vor Dankbarkeit übersprudeln, dass wir ihnen den Weg gezeigt haben. Es gibt nichts Schöneres in meinem Leben, als geistliche Hebamme zu sein. Zu erleben, wie Kinder Gottes geboren werden. Beten wir dafür, dass das auch hier immer wieder geschieht. Ich will beten. Herr Jesus, danke, hast du uns den Heiligen Geist gegeben und gesagt, dass wir somit keine Weisen sind, auch wenn du zu Rechten des Vaters bist. Danke, dass du in uns Wohnung genommen hast durch den Geist Gottes. Und ich bitte dich, erfülle uns immer wieder neu mit diesem Geist. Schenke, dass dieser Geist uns ganz im Griff haben kann, uns führen kann, uns begaben kann, uns gebrauchen kann, weil es um dich geht, weil es um dein Reich geht. Amen.